Wo ist denn das eigentliche Problem? Eigentlich habe ich ihn ja lieb, aber wie kann ich Jesus trotzdem lieb haben? Das ist das Thema von heute Morgen. Wie kann ich Jesus trotzdem lieb haben? Und das ist die Frage, ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen. Das wird nicht auf alle zutreffen, aber vielleicht ist das so ähnlich wie bei Petrus. Du hast viel mit Jesus erlebt, schon ein ganzes Leben mit Jesus erlebt. Du hast für dich es erkannt, er ist für dich gekommen, gestorben und auferstanden von den Toten und erlebt in dir. Aber trotzdem fällt es dir schwer, ihn zu lieben. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht kommen da Erinnerungen hoch, vielleicht kommen da Momente hoch, wo du ihn verraten hast, verleugnet hast. Wie Petrus dreimal am Feuer gekniffen hast, vielleicht vor deinen Mitschülern, vielleicht von deinen Kollegen. Und die haben gefragt, hey, du bist doch auch so ein Frommer, du bist doch auch ein Jesusgläubiger, glaubst du wirklich? Und du hast gekniffen, hast rumgestammelt. Vielleicht hast du Jesus verleugnet, vielleicht hast du ihn einfach nur vergessen. Vielleicht bist du hergekommen und hast gesagt, letztes Jahr war ich hier, da wollte ich mit Jesus leben, habe durchgestartet, es ging auch ein paar Wochen gut, aber wenn ich die letzten Wochen, Monate betrachte, da war nicht mehr viel los. Und ein bisschen bist du mit schlechtem Wissen gekommen, aber du konntest nicht kneifen, du konntest nicht vollends Nein sagen, die ganzen Kumpels sind mitgekommen, du bist wieder hier, aber du hast Jesus eigentlich 11 Monate vergessen, an der Seite gelassen. Vielleicht hast du ihn verachtet, vielleicht hast du ihn nicht mehr ernst genommen, vielleicht hast du etwas, was dich bedrückt, deine Schuld, deine Sünde. Und während alle hier fröhlich hingehen und singen, das ist die Freiheit der Kinder Gottes, wagst du gar nicht mehr mitzusingen, schaust einfach nach unten. Ja, du hast Jesus noch lieb, aber dich bedrückt was, was du getan hast, vielleicht gestern, vielleicht vorgestern, kurz bevor du hierher gekommen bist. Ich kenne das gut in meinem Leben, wo ich Jesus verraten habe, wo das noch nachschleicht, wo ich im Gottesdienst war und hinter mir einer gelästert hat vor dem Abendmahl und ich nicht den Mumm hatte, mich umzudrehen und was zu sagen. Ich kenne das, wo ich auf eine große Konferenz gegangen bin und habe gesagt, jetzt kriege ich hier die 7. Weihe der Glückseligkeit und jetzt steige ich auf in Heiligkeitsstufe 5 oder was auch immer. Ich wollte so ein jetzt den letzten Boost in meine Heiligkeit bekommen und habe an dem Tag vor dieser Konferenz komplett versagt, komplett in die Tinte gegriffen, komplett gelost. Und ich bin hingegangen zu dieser Konferenz und das Erste, was mir zugesprochen werden musste, war Gottes Vergebung. Ich weiß nicht, wo du stehst, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du mit dem Herrn im Einklang, vielleicht hast du ihn lieb von ganzem Herzen und das sprudelt aus dir raus, dann ist dieser Gottesdienst nur nebenbei was für dich. Aber vielleicht bist du hier bedrückt, an dich möchte ich mich wenden. Wie kann man Jesus lieb haben? Wie kann ich trotzdem Jesus lieben? Und das ist das Höchste, das Schwierigste, das Anstrengendste, zumindest für uns Männer vielleicht, für mich auf jeden Fall. Wenn Jesus gesagt hätte, hier, lies die Bibel, lern Verse auswendig, geh zur Bibelschule, werd Missionar, tu was, hätte ich es vielleicht getan. Das kann man machen. Aber Jesus lieben, so rausquetschen, das habe ich nicht lieb. Ja, ich habe Jesus lieb, ja, irgendwie. Petrus, hast du Jesus lieb? Dreimal wurdest du gefragt, was hast du gesagt? Ja, aber trotzdem, das greift nicht durch, das zieht nicht an, das geht nicht tief. Und wir wollen jetzt in diese Geschichte hineinsteigen in Johannes 21. Was ist passiert? Was ist passiert? Um Jesus zu lieben, um Jesus trotzdem zu lieben, brauche ich einen wichtigen Punkt. Ich brauche Begegnung mit Jesus. Es heißt in Johannes 21, Vers 3, 21, Vers 3, spricht Simon Petrus zu seinen Freunden, ich will fischen gehen. Und sie sprechen zu ihm, da wollen wir mit dir gehen. Wohlgemerkt, das ist nicht vor Ostern. Das ist nicht direkt nach Karfreitag, wo er gesagt hat, Jesus ist gestorben, es ist alles aus, ich gehe fischen. Es ist nach Ostern, er hat den Auferstandenen schon gesehen und trotzdem kneift er. Ich frage gar nicht, hast du Jesus lieb? Glaubst du an Jesus? Vielleicht tust du das. Aber trotzdem ist dein Leben ein Kneifen. Es geht wieder zurück in den Job. Was sollen wir machen? Voll lethargisch. Ist egal, was soll ich erwarten? Ich mache das, was ich immer mache. Ich gehe Fußball spielen, ich gehe in den Job, ich gehe in die Schule, ich mache meinen Verein, ich lebe normal. Lass mich in Ruhe. Wer kommt mit? Und 7 Freunde kommen mit und sie gehen fischen. Und dann passiert das Wunderbare, Vers 4. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Jesus begegnet mir. Und das finde ich cool. Wenn ich Jesus leben will, dann kann ich das aus mir raus nicht zwingen. Alles, was ich mache, ist lethargisch, ist lieblos. Es hat keinen Punch, es hat keinen Power. Aber ich brauche jemanden, der mir begegnet, und das ist Jesus. Und Jesus geht ihnen entgegen und steht am Ufer. Er steht am Ufer und zeigt sich. Weißt du, wenn du Jesus lieben willst, wenn du ihn trotzdem lieben willst, dann brauchst du diese Jesus-Begegnung. Und ich finde das cool, dass Jesus immer wieder in mein Leben einbricht. Leute, wenn ich euch sagen wollte, wie ich Jesus lieb habe, ich kann nicht 1, 2, 3 sagen, jetzt reiß dich zusammen und hier, das sind meine Kniffs und meine Tricks. Wenn ich zurückschaue, wie ich Jesus lieben kann, es gibt nur eine Möglichkeit, dass Jesus mir begegnet. Ich schaffe das nicht von mir aus. Mein Weg ist immer wieder zur Sünde, mein Leben ist immer wieder zum Versagen. Aber Jesus tritt in mein Leben, er begegnet mir. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus ist den ersten Schritt gegangen, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir gar nicht an ihn dachten, als wir versagt haben, als wir mit unserem ganzen Lebensstil gesagt haben, Jesus bleibt fort, da ist er für mich gestorben. Er hat den ersten Schritt gemacht. Und 1. Johannes 4, Vers 10, da wird es geschrieben und heißt es, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Und das brauche ich in meinem Leben. Ich bin ein absolut liebloser Mensch. Rein egoistisch. Es geht um mich, um mich, um mich. Und wenn das einer durchbrechen kann, dann ist es nur Jesus, der in mein Leben hineintritt und sagt, ich habe dich lieb, aber ich will dieses Herz verändern. Und er tut es zuerst. Er tut es zuerst. Das kleine Wort zuerst ist das Entscheidende. Kennt ihr das Wort zuerst? Bei Liebe ist ziemlich entscheidend. Wer sagt zuerst, dass er einen mag? Also wenn ich jemanden mag, dann gehe ich nicht hin und sage, du, ich habe dich gern oder ich bin in dich verliebt. Willst du meine Freundin sein? Willst du mich heiraten? Hey, ich habe das von Gott gesehen oder sowas. Nein, ich habe viel zu viel Schiss. Ich habe Angst, ich kriege einen Korb. Also tue ich nur so ein bisschen. Und dann schaue ich mal, was passiert. Und dann geht man so ein bisschen spazieren und so. Bei einer Nachtwanderung, dann merkt man, die ist weiter hinten. Und dann, hups, ich muss meinen Schnürsenkel. Jetzt kommt sie, jetzt fertig. Jetzt bin ich wieder neben ihr und so. Und dann geht man da so lang. Ach, zufällig bist du auch hier. Ja, Dingel. Ach, hier ist aber so dunkel, man sieht gar nicht, wo man, bumm. Ach, da, wo man läuft hier. Da, zack, berührt. Ja, und hier ist so. Und dann so kleine Finger halten, so, ha, ja, ich hab dich lieb oder was. Ja, also man guckt so, ja, und macht die das so mit, dann merkt man, ist gut, vielleicht könnte es ja was sein. Und wenn die irgendwie sagt, ey, sag mal, machst du mich hier anders oder was? Sagst du, ich? Nö, Schnürsenkel. Und dann lässt du gehen. Weißt du, die Frage ist, wer sagt zum ersten Mal, ich hab dich lieb? Und das geht übrigens weiter, übrigens auch wenn man verliebt ist, nur eine kleine Drohung hier, gell? Also das ist nicht nur so beim Kennenlernen, so ist es nachher in der Ehe auch so. Und so, ich habe gehört, also bei Frauen immer so, du kennst immer so Liste, was so, Männer ist ja einfach, ja, so müssen die Frauen immer schön sein. Aber bei Frauen, wenn die Männer wollen, das ist immer eins ganz oben, irgendwo ganz oben unter den Top 3 sind die immer in den Auswertungen, der Mann soll lustig sein, witzig, haha. Also, weißt du, man denkt hier, man gibt sich Mühe, macht sich da schick, pumpt sich auf, alles unwichtig, Hauptsache lustig, haha. Ja, und weißt du, und dann ist das auch gut und weißt du was, man ist auch lustig und hey ho, ja super, ganz witzig, ha 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 ha, und kaum ist man verheiratet oder man hat sie, dann sagt ho, hey ho, yo, du mich auch, ja. Weißt du, und dann sitzt du in der Beziehung und sagst, jetzt sei du mal witzig. Also, kennt ihr das? Jetzt mach du mal zuerst. Da sitzt du abends rum und sagst, pfff, au dicke Luft. Nee, ich will heute nicht lustig sein. Nee, du. Pff, jetzt ist mal nein. Und dann, wenn du verheiratet bist und Kinder, wird noch schlimmer, gell? Dann wer steht heute Abend auf? Also ich bin schon dreimal die Nacht aufgestanden, jetzt bist du dran. Ja? Oder ich sitze einmal vorm Fernseher, hab die Füße hoch, gell, klingelt das Telefon. Sag, Frau, geh du. Ist eh für dich. Sowieso für meine Frau. Ist immer für meine Frau. Mich ruft keiner an. Ist egal. Auf jeden Fall, wisst ihr, woran es liegt? Die Liebe zeigt sich darin, wer geht zuerst. Wer ist bereit, nachher noch den ersten Satz zu sagen, du, lass uns was machen. Hey, wir müssen reden. Hey, ich hab dich lieb. Ich sag dir das, egal wie es dir geht, egal was für eine Antwort ich habe. Ich öffne mich, ich gehe zuerst. Und weißt du, was das Tolle macht? Jesus kommt in diese Welt und sagt, ich hab dich lieb. Ich begegne dir. Ich stoppe dich hier in dieser Fahrt. Ich halte dich auf in deiner Einsamkeit. Ich begegne dir heute, hier und jetzt an diesem Gottesdienst. Leute, ist das noch nicht nur eine große Show. Das ist Gottes Begegnung, wo Gott hier reinbricht und sagt, ich hab dich lieb. Egal, was du gemacht hast, ob du mich verraten, verlacht, verleugnet, verachtet hast, ich hab dich immer noch lieb und ich komme dir entgegen in deiner Einsamkeit, in deiner Leere. Und ich rede mit dir. Und Jesus stand am Ufer und die Jünger wussten es nicht. Vers 5, da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und Jesus spricht dich an. Erlebst du das noch in deinem Leben, dass Jesus dich anspricht? Erlebst du das noch in deinem Leben, dass du in einem Gottesdienst sitzt und sagst plötzlich so, immer so, da, und hörst gar nicht richtig hin. Auf einmal irgendein Satz trifft dich ins Mark und du denkst, der Prediger guckt nur dich an. Kenne ich manchmal. Ich sitze dann da und sage, guck dir mal an, guck dir mal weg. Guck dir mal anders hin. Und ich merke, der redet mit mir. Und Jesus redet mit mir. Da lese ich manchmal die Bibel und es trifft mich ins Mark. Und dieser Vers, ich habe schon lange Bibel gelesen und das hat nicht getroffen, aber dieser Vers trifft mich. Ich hoffe, du erlebst noch, dass Jesus dich anspricht. Kleiner Tipp in meinem Leben. Soll ich jetzt sagen, wie ich merke, dass Jesus mich anspricht? Durch sein Wort. Und oft, wenn ich Zweifel habe und frage, hat Jesus mich noch lieb? Oft, wenn ich Zweifel habe und frage, bin ich noch in Tune? Bin ich noch im Einklang? Stimmt das Verhältnis noch? Weißt du, wo ich am meisten Zuspruch kriege? Durch sein Wort. Und wo ich Dinge in meiner täglichen Lese merke und sage, wow, das spricht mich erneut an. Herr Jesus, du sprichst mich erneut an. Herr, wenn du jetzt mir was sagst, dann können wir nicht so schlecht miteinander sein, dann hast du mich ja immer noch lieb. Trotzdem Jesus lieben. Wir brauchen zuerst die Begegnung, dass Gott auf uns zukommt. Und dann folgt auch das Zweite. Jesus spricht zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten ihm, ja, schon noch ein bisschen oder gleich. Wir sind ja dabei. Nein, was sie sagen, habt ihr zu essen? Und sie sagen, nein. Klare Ansage. Das Zweite, was wir brauchen, ist eine klare Ansage, ein Eingeständnis über mein Leben. Weißt du, wenn ich über Liebe nachdenke, dann merke ich eins, es reicht nicht in meinem Leben. Ich habe nicht genug zu essen. Und das ist jetzt übertragen gedacht. Es geht mir nicht um Fische, ich bin nicht so, auch wenn ich nördlich vom Main komme, ich mag keine Fische. Aber was wirklich gut ist, ist der Lebenshunger. Weißt du nicht, ob du den Lebenshunger hast? Hast du Lebenshunger? Ich habe Lebenshunger. Ich will das meiste raushaben. Ich will es für meine Seele haben. Ich will Erfolg haben. Ich will angesehen sein. Ich will Karriere machen. Ich will gute Zeugnisse haben. Ich will bekannt sein. Ich will Geld haben. Ich will satt sein. Ich will in den besten Hotels wohnen. Ich will. Und ich werde nicht satt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich werde nicht satt. Die Toten Hosen haben das gesungen. Aus allen Abenteuern immer heil herausgekommen. Jede Menge Partys und Drogen sowieso. Und mit den Frauen war meistens etwas los. Ich habe wirklich tolle Freunde, man kümmert sich sehr nett und auf dem Friedhof ist der beste Platz reserviert für mich. Und dann singen sie, warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Und Jesus fragt mich, wie geht's dir in deinem Leben ohne mich? Weißt du was? Trotzdem Jesus lieben. Weißt du, warum ich Jesus liebe? Weil ich in dieser Welt versucht habe, hier, dort und dort zu essen, dort zu trinken, dort aufzunehmen, für mich zu behalten und ich habe für mich entdeckt. Ich weiß nicht, wie Sie, es ist nur mein Zeugnis. Ich habe für mich entdeckt, ich werde an dieser Welt nicht satt. Und das ist mein Eingeständnis. Und deshalb komme ich zu Jesus, der mich lieb hat. ich habe für mich entdeckt, ich werde hier nicht satt. Und es ist nicht nur mein ungestillter Lebenshunger, sondern mein Egoismus, meine Treulosigkeit, meine Lieblosigkeit in meinem Leben, in dieser Welt. Ich mache viel Jugendarbeit, arbeite viel mit Konfirmanden zusammen und ja, wie das so ist bei mancher Konfirmandenfreizeit, der ein oder andere denkt, ha, mit Alkohol geht alles besser und dann hat er da in der Flasche sich, was weiß ich, Whisky oder irgendwas, Gorbatschow hat er sich da reingefüllt und dann hat er sich das in der Nacht hinter die Binden gegossen und wir mussten ihn nachts ins Krankenhaus fahren mit einer Alkoholvergiftung. Passiert nicht so oft, aber ist diesmal passiert. Und dann haben wir zu Hause angerufen und haben die Mutter erwischt und haben gesagt, hier, ihr Sohn ist im Krankenhaus, wir wollten nur Bescheid geben. Und dann sagt sie, ist mir noch egal, rufen Sie den Vater an. Ich habe nicht die Sorgfaltspflicht, ist nicht mehr, ich muss mich nicht drum kümmern, der Vater ist dafür zuständig. Wie wachsen wir auf in dieser Welt? Was ist das in dieser Welt? Diese Einsamkeit, diese Leere. Warum gucken wir rum? Warum werden die Leute nicht satt? Warum haben die eine Beziehung nach der anderen und werden nicht satt? Warum sind die mit tollen Leuten verheiratet und haben nebenbei Affären? Warum knalle ich mir am Wochenende die Birne zu? Ich für mich habe entdeckt, ich werde an dieser Welt nicht satt. Und ich kann das Jesus eingestehen. Ich bin an diesen Punkt gekommen, wo ich sage, ich bin egoistisch und ich werde nicht satt. Ich brauche eine Liebe, die höher ist als das, was ich bisher hatte. Und dann fährt Jesus weiter mit ihnen fort und redet und dann sagt auf einmal der Johannes, das ist der Herr. Und dann sagt Petrus, wenn das der Herr ist, dann gehe ich zu ihm. Und dann macht er was ganz Interessantes, er gürtet sich das Obergewand an, denn er war nackt und warf sich ins Wasser und schwamm zu Jesus, während die anderen noch im Boot waren. Der dritte Punkt. Wenn Jesus wirklich mich voll Liebe macht, wenn er mein Leben umkrempeln muss, dass ich trotz allem anfange, Jesus zu lieben, dann zieht er mich so sehr, dass es nur noch eine Richtung für mich gibt. Nicht mehr in diese Welt, sondern zu Jesus, egal wie. Vielleicht bin ich wieder in meinem alten Beruf reingegangen, vielleicht war ich im letzten Jahr in diesem Trott, vielleicht habe ich gestern was Schlechtes gemacht, aber heute springe ich zu Jesus. Ich gehe zu Jesus, es gibt nur noch eine Richtung für mich und das ist Jesus, wenn du zu dieser Liebe kommen willst. Das ist übrigens eine ganz interessante Mischung aus Scham und Sehnsucht. Er schämt sich, deshalb zieht er das Gewand an. Und wenn wir in die Heiligkeit Gottes sehen, vielleicht ist dann genau diese zwei Gefühle in deinem Leben, dass du ringst, wie dieser Petrus eben in dem Anspiel, dann ist doch alles gut, aber trotzdem schwingt da noch die Scham mit und sagt, ja, eigentlich schon, aber irgendwie nicht. Kann ich mir sicher sein, dass Gott mir gut ist? Er ist so heilig und ich bin so ein Versager. Und ich hoffe, dass es hier keiner sieht, was ich gemacht habe, was ich gesehen habe, was ich getan habe in den letzten Wochen. Und alle denken noch, ich bin hier der frommste Christ und meine Seele ist zerfressen, denn ich weiß, ich bin es nicht. Und da ist Scham und Schuld und ich will mich bedecken vor diesem Jesus. Aber wisst ihr was, die Sehnsucht ist größer. Er sagt, egal was da ist, ich ziehe mich an und spring. Die Sehnsucht, zu Jesus zu kommen, ist größer. Und das lebe ich beim Petrus und das entdecke ich auch in meinem Leben, wo ich sage, es ist egal, was andere denken, es ist egal, was andere von mir halten, es geht nur noch eine Richtung, ich will zu Jesus. Und wie Petrus springe ich ins Wasser und schwimme zu Jesus. Und da kommt es zu dieser Begegnung. Egal wie, komm zu Jesus und egal mit wem, komm zu Jesus. Wisst ihr was? Die saßen ja alle in dem Boot, habt ihr das mitgekriegt? Alle sind die Jünger. Es sind 7 Jünger Jesu. Es sind 7, die verzagt sind und wieder zurückgegangen sind in ihrem Brot. Und es sind 7, die Jesus langsam erkennen und sagen, das ist es. Und das ist Jesus. Es sind 7, aber nur einer springt. Weißt du, was ich lernen möchte? Wenn ich trotzdem Jesus lieben möchte, ich springe, egal was die anderen tun. Mir ist das so egal, ob meine Schwester und mein Bruder das so machen. Mir ist das so egal, ob das mein Vater oder meine Mutter macht. Mir ist das so egal, ob das mein bester Freund oder meine beste Freundin macht. Egal, ob das mein Jungscharleiter ist oder mein Fußballvereinleiter. Ich will zu Jesus, denn ich weiß, dort ist das Leben und dort ist die Liebe. Schielst du noch mit einem Auge auf die anderen oder sagst du, es ist mir egal? Es gibt für mich nur eine Richtung und das ist Jesus. Und dann kommt das vierte. Jesus schenkt mir die Lebensfülle. Und Petrus schwimmt zu Jesus und wisst ihr, was er dort sieht? Als sie an das Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Und spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische. Jesus schenkt uns die Lebensfülle. Er macht uns satt, das, was die Welt nicht kann. Er schenkt uns die Lebensfülle, denn als sie das Netz rauszogen, war es voller Fische. Und Jesus hat gesagt, das schenke ich dir alles. Hast du schon mal gesehen, was Gott dir schenkt? Die Lebensfülle? Wisst ihr was, ich bin dankbar, dass ich in diesem Land wohne, voller Frieden und Freiheit, dass wir uns so versammeln können, das kann nicht jeder Christ. Ich bin so dankbar, dass ich heute Morgen aufstehen konnte, dass ich Beine habe, dass ich stehen kann, dass ich Augen habe, dass ich sehen kann, dass ich eine Zunge habe, die schmecken kann, dass der Kaffee mir geschmeckt hat, das Brötchen, die einzelnen Rosinen. Wunderbar. Ich bin so dankbar, dass Gott mir das schenkt, jeden Tag neu, dass du und ich hier sitzen, das ist ein Geschenk Gottes, oder? Und wenn wir denken, wir haben es im Griff, dann kann uns Gott so schnell ausknipsen. Ich habe mal mit einer gesprochen, die hatte ein wunderbares Gesangstalent. Von einem Tag auf den anderen, ich frage sie im nächsten Jahr, wie war es? Und dann sagt sie, ich darf nicht mehr singen, ich brauche ein Jahr Pause, weil mit den Stimmbändern was nicht stimmt. Aber Gott schenkt uns das immer wieder neu. Jetzt kann sie wieder singen. Dass wir singen können, dass wir sehen können. Bist du schon dankbar für all das Gute, was Gott dir schenkt? All das, was wir in diesem Land haben. Aber er schenkt uns eben nicht nur die Fülle in diesem Netz, sondern er schenkt uns auch Lebensfreude wieder zurück. Denn eine zweite Sache, die da war, war das Lagerfeuer. Die Kohlen, die da waren, das Brot, der Fisch, der zubereitet war. Und wisst ihr, wofür das Lagerfeuer steht? Für unwahrscheinliche Geborgenheit, für Wärme. Wenn du die ganze Nacht draußen gewesen bist, ihr kennt das vom Zeltlager, ja? Und wenn dann morgens so die Sonne endlich kommt und man kocht so langsam warm, wunderbar. Und so war das beim Petrus, der sehnte sich nach den Kohlen. Aber während er die Kohlen sah, erinnerte er sich an das letzte Kohlenfeuer. Wisst ihr, was das war? Das war sein dreimaliges Verleugnen. Und Jesus bringt ihn wieder an den Punkt des Versagens zurück. Heilt und vergibt und verändert es. Und jetzt ist das Kohlenfeuer kein Kohlenfeuer des Versagens, sondern der Segnung. Und du kriegst das Essen zurück. Und Gott tut es manchmal in meinem Leben, dass er sagt, hier, Moment, da kommen wir wieder zurück. Wo bist du abgebogen? Wo hast du falsche Entscheidungen getroffen? Wo hast du mich verlassen? Da kehren wir wieder zurück. Nehm die Spur wieder auf. Und jetzt mache ich aus dem Ort der Schande und der Scham, aus dem Ort des Versagens, ein Ort der Segnung und ein Ort der Geborgenheit. Ich bin so froh, dass die Schwestern das eben noch gesagt haben, dass dieses Feld, das ein Götzenfeld war, umgewandelt worden ist durch die Liebe Gottes zu einem Ort, wo der Lebendige, so ist Jahwe, verkündigt wird. Und weißt du was, das will er in deinem Leben machen und in meinem Leben machen. Er will aus den Orten unseres Versagens Orte des Segens machen, dass wir keine Angst mehr haben vor diesen Kohlenfeuern und dass die Freude wieder zurückkommt. Ich bin so froh, dass Jesus mich nicht fertig macht, dass Jesus mich nicht zum Männer macht, sondern dass er mich einlädt, mit ihm zu frühstücken. Und der letzte Lebensfreude-Gedanke ist nicht nur die Lebensfreude, er ist nicht nur die Lebensfülle, er ist die Lebensquelle. Denn das ist total cool. Er sagt, habt ihr was gefangen? Und die sagen, nein. Und er sagt, dann werft es mal auf der anderen Seite aus und dann fängt ihr schon was. Und sie fangen was. Und während sie kommen und ans Land gehen, weißt du, was da war? War ein Lagerfeuer, Brot drauf und Fisch. Und Jesus zeigt dem Petrus noch eine wichtige Lektion. Er sagt, weißt du was? Ich brauche nicht deine Fische. Ich brauche nicht deine Stärke. Ich brauche nicht deine Supertreue. Ich brauche dich nicht als Superhero. Ich habe alles für dich. Nicht ich brauche dich, sagt Jesus, sondern du brauchst mich. Und das ist etwas, was Petrus lernen musste. Das ist wie ein Zerbruch. Das ist demütigend, wo Gott sagt, du, ich brauche dich nicht. Ich bin nicht beeindruckt von deiner Leistung. Und wohl dem, der endlich dazu gekommen ist, zu kapieren, ich kann es nicht. Weißt du was, dann bist du genau am richtigen Punkt für die Liebe Gottes. Und Jesus musste mit dem Petrus eine Extra-Lektion machen. Er musste sagen, hier, pass auf, ich kann dich nicht gebrauchen als derjenige, der sagt, oh, wenn dich alle verlassen, wenn dich alle verraten, ich bleib treu. Das ist gut gemeint, Petrus, aber so kann ich dich nicht gebrauchen. Und jetzt treffen wir uns wieder. Ein paar Wochen später, wir sitzen wieder ums Lagerfeuer. Und jetzt guckt Petrus traurig hoch und sagt, ich hab dich lieb. Ich wage es kaum zu sagen, du weißt. Und Jesus sagt, und jetzt bist du empfänglich für meine Liebe. Jetzt bist du offen für meine Liebe. Wisst ihr, was Jesu Liebe für mich am größten machte? In dem Moment, wo ich mein Versagen sehen durfte und wo ich verstehen durfte, nicht Gott braucht mich, sondern ich brauche Gott. Und wo Gott alles bereitet für mein Leben, sagt, ich hab dich lieb, ich schenke dir Geborgenheit. Und dann kommt das Letzte, er schenkt uns seine Liebe. Jesus holt uns zur Seite. Vers 15, als nun das Mahl gehalten hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Wisst ihr, was das Coole ist? Jetzt kommt Jesus in die Einzelbeziehung rein. Vorher hat er gesagt, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Und jetzt sagt er, Simon, Sohn des Johannes. Weißt du, wenn es um Liebe geht, wird es ganz persönlich. Und Gott ruft dich an und sagt, hey, schön gepredigt, aber hast du mich lieb? Schön zugehört, aber hast du mich lieb? Ich spreche jetzt nicht zu den anderen. Ich spreche nicht zu deiner Freundin, ich spreche nicht zu deinem Kumpel, ich spreche nicht zu dem Jugendkreis, ich spreche zu dir. Hast du mich lieb, sagt Jesus. Und jetzt spricht er dich ganz persönlich an. Wisst ihr, was Liebe ist? Dass Jesus mich persönlich meint und immer ganz persönlich anspricht. Hast du mich lieb? Und wenn das so ist, dann ist das oft auch mit dem Wort der Ermahnung. Hast du mich lieb? Ich frage dreimal. Und wisst ihr was, Ermahnung und so ein ernstes Gespräch, ich mag das nicht. Wenn meine Frau sagt, du, ich glaube, wir müssen miteinander reden. Oh wei. Gute Nacht, Marie, abtauchen. Aber weißt du was, das ist ein Zeichen der Liebe. Als mein Kollege zu mir kam und sagt, Stefan, ich muss mal mit dir reden. Und hat er mich zur Seite genommen, nur er und ich. Er hat gesagt, wie du da und da geredet hast mit dem Kollegen und wie du da und da mit deiner Frau geredet hast, war nicht gut. Und weißt du was? Ich glaube, es gibt kein höheres Maß an Liebe, dass er so viel Mut hatte, mir in Liebe das zu sagen. Denn diese Ermahnung zeigt etwas von Persönlichkeiten, dass ich wichtig bin für diese Person und dass er mich ernst nimmt. Weißt du was? Manchmal tut uns das weh, wenn Gott zu uns redet und fragt, hast du mich lieb? Aber weißt du, was es ist? Es ist die Größe Gottes, es ist die Liebe Gottes, die dazu bringt, diese Fragen an dich zu stellen. Er fragt nicht, hast du die Bibel gelesen? Er fragt nicht, warst du letztens im Gottesdienst? Er fragt nicht, hast du dich nicht besoffen? Er fragt nicht, warst du treu? Er fragt, hast du mich lieb? Und weißt du, warum er das fragt? Weil er ein Interesse an dir hat und weil du ihm wichtig bist und weil er dich liebt. Und Petrus stammelt nur dahin, Herr, du weißt. Und wisst ihr, mein Leben ist oft nur ein Stammeln. Da singt sich das manchmal ganz nett, aber manchmal singt sich es auch ganz furchtbar. Herr, du, ich kann nicht mehr anbeten. Ich wage es nicht. Und Jesus nimmt mich zur Seite und sagt, doch, wag es wieder. Ich weiß ja, dass du mich liebst. Und es ist dir vergeben. Und ich bin dir wieder gut. Weißt du, hätten Petrus links liegen lassen können. Er hat gesagt, du Loser, du Versager, du hast mich verraten und mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Er nimmt ihn und sagt, du kriegst eine neue Chance. Ich habe dich lieb und ich bin dir wieder gut. Und weißt du, worum wir sehen, dass er ihm wieder gut ist? Er gibt ihm eine Aufgabe. Er sagt, weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Hüte meine Schafe. Und weißt du, was der Gipfel der Liebe Gottes ist, dass Gott mir nicht nur vergibt, dass Gott mir nicht nur seine Liebe schenkt, dass Gott mir nicht nur gut ist, sondern dass Gott mir so gut ist, dass er mir wieder Dinge anvertraut und sagt, ich will mit dir mein Reich bauen und das will er auch in deinem Leben. Es gibt nichts in deinem Leben, was dich so tief gerissen hat, dass Gott mit dir nichts mehr anfangen kann. Gott kann immer mit dir was anfangen, wenn du ihn lässt, wenn du dich seiner Liebe aussetzt. Geh hin, weide meine Lämmer. Und das ist Würde. Gott schenkt uns seine Aufmerksamkeit und seine Liebe. Trotzdem Jesus lieben. Ich kann das von mir aus nicht. Ich bin absolut trocken wie ein Schwamm. Ich brauche die Liebe Gottes. Und ich bin so dankbar, dass er mir immer wieder entgegentritt. Einbricht in meine Irrwegen, einbricht in meine Sackgassen, einbricht in meine Schuld und in meine Scham und mir begegnet und mich anspricht. Ich kann trotzdem lieben, weil ich verstanden habe, dass diese Welt nichts zu bieten hat und mich niemals satt macht. Ich kann Jesus trotzdem lieben, weil ich weiß in meinem Leben, es gibt nur eine Ausrichtung, hin zu Jesus. Egal wie und egal mit wem, ich will zu Jesus. Und weil ich entdeckt habe, er gibt mir die Lebensfülle und die Lebensfreude zurück. Und dann gibt er mir die Aufgaben in meinem Leben. Und dann kann ich Liebe weitergeben. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Habt ihr Jesus lieb? Einer. Amen, Bruder. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du siehst unsere Herzen, du siehst, die entflammt sind von Liebe für dich, die dich lieben, die gar nicht anders können, wo da so ein Knopflöcher rausplatzt und alles und die gar nicht aufhören können, von dir zu reden. Segne sie weiter, lass sie leuchten für dich und strahlende Liebensboten in dieser Welt sein. Herr, du kennst aber auch die von uns, die mürbe sind, zermürbt, voller Versagen, voller Schuld, voller Schwierigkeiten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns anrührst, ansprichst, herausholst, stoppst auf unserem Irrweg und zeigst, dass du die Fülle des Lebens bist. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du jeden von uns persönlich kennst, jeden von uns persönlich ansprichst, jedem von uns persönlich vergibst und jedem von uns persönlich eine neue Chance gibst. Ich will dich lieben, oh mein Leben. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben mit den Werken und immer während der Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Amen.